Optisch definiert. Der Podcast übers Comics machen. Mit Ingo Römling und Caroline Ring. Und heute mit Vero Mischitz. Hallo Vero, schön, dass du da bist.
Hallo Vero.
Hallo Caro, hallo Ingo. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total, seit wir in Erlangen miteinander gesprochen haben, auf dieses Gespräch.
Ja, ich freue mich auch total. Also toll, dass du Zeit gefunden hast und auch gleich so willens warst, mit uns zu sprechen. Ich habe ein ganz persönliches Anliegen nämlich auch, aber darauf kommen wir später noch. Wir stellen ja unsere Gäste immer so ein bisschen vor und Vero, auch bei dir. Wir hatten jetzt kürzlich Jurek, der nicht aus Berlin kam. Und auch du kommst nicht aus Berlin, sondern du kommst auch ziemlich vom Land. Wo kommst du her?
Also ich lebe in einem kleinen Dorf in der Nähe von Karlsruhe im wunderschönen Kraichgau.
Okay, das ist wirklich eine ganz schöne Ecke von uns aus entfernt, die ja auch immer noch in Berlin sind. Und du bist Biologin und Comiczeichnerin. Und um dich ein bisschen vorzustellen, wollte ich mich ein bisschen vorstellen. Ich bin nämlich auch Biologin und ich bin ja Journalistin. Das heißt, ich schreibe ganz viel über populärwissenschaftliche Themen oder für populärwissenschaftliche Magazine und Medien. Und ich zeichne ja nur auch ab und zu. Ich habe auch mal Comics gemacht. Jetzt mache ich das eigentlich eher weniger. Und manchmal so in dunklen Stunden, wenn man so als Selbstständige von Zweifeln gepackt wird, was man eigentlich hier macht und wohin das alles mal führen wird, dann gucke ich immer auf dich und denke so, das ist eigentlich der Job, den ich haben wollte. Du zeichnest Comics nämlich über Wissenschaft und wissenschaftliche Zusammenhänge, so dass sie jeder versteht und du machst es auch noch total toll.
Dankeschön.
Und wie gesagt, du bist Biologin, aber erzähl mal, wie bist du denn da hingekommen überhaupt, dass du wissenschaftliche Comics machst?
Mhm. Über Umwege. Haha, hätte man jetzt nicht gedacht, ne? Ich habe schon immer gezeichnet. Also bei euch war es wahrscheinlich auch so, dass ihr euch gar nicht daran erinnern könnt, wann ihr zum ersten Mal wirklich einen Stift in der Hand gehalten habt. Bei mir war es so, dass ich schon als Kleinkind immer irgendwie Papier vollgezeichnet habe und interessanterweise auch immer nie mit so einzelnen Motiven, sondern immer gleich alles vollgezeichnet, von der einen Ecke bis zur nächsten und tatsächlich auch immer schon so kleine Bildergeschichten. Und meine Eltern haben ganz viele von diesen Geschichten aufgehoben. Und manchmal zeige ich die, wenn ich Comiclesungen mache und lasse die Leute dann raten, wie alt ich da war. Und das, ja, ne, so 4, 5, da ging es dann los. Und
Ach, so früh schon.
Ja, und das war auch schon echt so ein bisschen Special Interest mäßig.
Was waren das denn für Geschichten?
Ach, manchmal total weirde Sachen. Alles, was ich so im Kopf hatte, mit ganz viel mit Tieren, aber dann auch halt Prinzessinnen und was man als Kind so angetragen bekommt an Geschichten und Medien, das hat sich in meinem Kopf immer alles so miteinander vermischt und ich habe mich schon immer auch viel für Natur und Tiere interessiert und es floss da auch alles immer ein und es gibt so Bilder von, keine Ahnung, Mäusen und Igeln in bunten Kleidern, die mit Kutschen durch die Gegend fahren oder auf Pferden reiten und es gab auch Mord und Totschlag schon. Also es wurde auch oft gekämpft und geblutet.
Uiuiui.
Ja, ihr wolltet die Details. Genau. Ja. Also so ging das los. Und dann war für mich ganz lange Zeit als Kind in dem Alter schon klar, ich werde irgendwie Geschichten erzählen. Also entweder werde ich Geschichten schreiben. Ich habe auch immer, als ich dann lesen und schreiben konnte, dann auch schon immer viel geschrieben und mal eigene Geschichten geschrieben. Oder Künstlerin. Und dann bin ich geboren und aufgewachsen in Düsseldorf, da ist auch die Kunstakademie und das war irgendwie so, das war so das Ziel. So, da gehe ich hin und habe dann auch angefangen, vor dem Abi so einen Mappenkurs zu machen, was unfassbar ernüchternd war.
Inwiefern?
Weil du dann quasi so Aufgaben abgearbeitet hast und da waren natürlich sehr viele Leute dabei, die technisch super gut waren und irgendwie habe ich mich davon auch verunsichern lassen und auch von den Reaktionen aus meinem Umfeld. Wenn du mit 5 Jahren erzählst, du möchtest Künstlerin werden, dann sind natürlich alle total begeistert und so, oh, wie süß, ja, du zeichnest ja auch ganz viel. Wenn du mit 15 Jahren den Leuten immer noch erzählst, du willst Künstlerin werden, dann ist man schon anders, geht man damit um. Also das Feedback, was man kriegt, ne? So, okay. Willst du nicht lieber was Anständiges machen, so Bankkauffrau oder Medizin studieren oder Jura? Wollte ich alles nicht. Aber trotzdem habe ich mich abbringen lassen. Und ich konnte mir tatsächlich diese Situation auch nicht vorstellen, dass ich mir als wahnsinnig viel von mir, von meinem Herzblut, von meiner Persönlichkeit, weil diese Geschichten auch immer was Persönliches hatten. Man verarbeitet ja auch ganz viel oder ich habe ganz viel verarbeitet über das Zeichnen. Das konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich da hingehe an irgendeine Institution und dann sitzen da 5 Leute und urteilen darüber und bewerten das und entscheiden letztendlich, ob ich das jetzt machen darf oder nicht. Mhm. Also, und habe mich da irgendwie so ein bisschen von entfernt. Und dann war die zweite Leidenschaft die Biologie und die Natur. Und so, ja, das kann ich ja jetzt auch mal machen.
Ja, warte noch mal ganz kurz, da habe ich eine Zwischenfrage. Also die Institution, damit meintest du, du wolltest deine Sachen jetzt keinem Konsortium oder einer Hochschule oder wie vorlegen, die dann darüber entscheiden, bist du talentiert genug, um bei uns zu studieren? Oder wie meintest du das?
Ja, genau.
Ah, okay. Mhm.
Das war eine Situation, die konnte ich mir allein von der emotionalen Belastung, die es bedeutet hätte, für mich persönlich nicht vorstellen.
Ah, okay, ja.
So mein Innerstes so nach außen zu legen und es bewerten zu lassen. Es ging zu dem Zeitpunkt nicht.
Ich finde das schon sehr, sehr reflektiert. Also
ja, ich finde, es ist auch nicht ohne. Also man macht ja schon so ein bisschen auch einen Seelenstriptease.
Mhm. Ja, schon. Also ich vergleiche das auch so ein bisschen mit meinem eigenen Werdegang und bei mir war das nämlich auch so, dass ich halt in diesem Alter etwa vor der Wahl stand, eben schlage ich eine künstlerische Karriere ein oder halt was anderes. Es ist ja oh Wunder dann auch was anderes geworden. Und bei mir war das aber damals so, dass ich auch bei so, ich war mal bei einem, wie hieß das denn? Also es war auch so wie so ein Casting im Grunde für so eine private Kunsthochschule. Und da war es eben auch so, dass man den ganzen Tag über Aufgaben gemacht hat und Aufgaben abgearbeitet hat und so. Und mir hat das auch total viel Spaß gemacht. Aber ich war dann natürlich am Ende des Tages auch total ausgelaugt und bin dann nach Hause gegangen. Und dann dachte ich, oh, was machst du denn jetzt erstmal zum Runterkommen? Ja, ich zeichne erstmal was. Und dann dachte ich so, Moment, das kann es ja jetzt nicht sein. Ich habe den ganzen Tag irgendwie gezeichnet und gebastelt und mir Sachen ausgedacht und jetzt mache ich direkt da weiter. Und da habe ich so ein bisschen in die Zukunft projiziert und dachte, wenn das jetzt so weitergeht, dann ist das eigentlich keine gute Sache, glaube ich, wenn genau das mein Refugium ist, was ich auch als Job machen möchte. Mhm. Und das war für mich dann deswegen so eine bewusste Entscheidung, davon abzugehen. Aber eine ganz andere Motivation als bei dir offensichtlich.
Mhm. Ja, das hat sehr viel mit mir gemacht. Ich habe diesen Kurs dann auch abgebrochen. Mhm. Und generell fand ich das immer schwierig oder ich finde es bis heute schwierig, dass diese steilen Hierarchien, die gibt es ja in der akademischen Welt auch zuhauf und die sorgen für sehr viele Probleme, auch bei der Kommunikation. Es wird ja auch später noch um Wissenschaftskommunikation gehen. Und damit hatte ich immer eh schon ein Problem, dass ich gesagt habe, ja, okay. Also da sind natürlich Leute, die haben was geleistet, die sind nicht umsonst da, wo sie sind, aber ich mag es nicht, Leute so auf so ein Podest zu heben. Ich möchte auch selber nicht auf dem Podest stehen. Ich finde, jeder hat irgendwie seinen Beitrag zu leisten und es gibt ja auch Strukturen, die eben dafür sorgen, dass bestimmte Leute immer in bestimmten Positionen landen und ganz viele andere Leute, die genauso viel Talent oder was Besonderes haben, eben nicht da sind. Ich ziehe mich da mal raus. Ich bin nicht sehr kompetitiv, muss ich sagen. Also sobald es zu sehr in Richtung, ja, man muss sich durchsetzen und Wettbewerb und alles, dann sage ich so, ja, okay, mach mal. Ich mache was anderes in der Zeit.
Kann ich sehr gut verstehen. Also weil ich dieses kompetitive Element eigentlich echt nicht so als notwendig erachte. Also zumindest nicht in dem Bereich, den wir oder ich jetzt beackere, also so mit als Comiczeichner. Ich glaube, der Markt ist schon groß genug, dass die paar Comiczeichner und Comiczeichnerinnen, die sich da tummeln, das auch unter sich aufteilen können. Also es gibt ja nicht so einen Gatekeeper wirklich eigentlich. Also man kann das ja machen, jederzeit. Und das Medium Internet hat ja auch da einiges bewirkt, dass du kannst ja auch publizieren. Ja, und deswegen finde ich diesen kompetitiven, was du sagst, das kann ich sehr gut verstehen. Ist mir auch schon oft begegnet, aber da bin ich auch eher so, ja gut, dann mach halt. Ja, also wenn ihr euch kloppen wollt um den ersten Platz, meinetwegen. Also ich kann da mittlerweile damit eigentlich auch ganz gut leben, dass es Leute gibt, die ich besser finde als mich selbst oder so. Mhm. Aber darum geht's ja nicht.
Ja. Ja, also es ist vielleicht auch so ein persönliches Ding, aber tatsächlich geht's für mich in der Kunst, und auch wenn ich Geschichten erzähle und auch wenn ich Kommunikation mache, egal ob jetzt als Forschende oder halt außerhalb von diesem Kontext, es geht letztendlich ja immer um Verbindungen, um die Connection herzustellen. Und dafür ist es total irrelevant, in welcher Position ich mich zu anderen verorte, die genau das Gleiche machen wie ich, weil es ist halt etwas sehr, sehr Individuelles und entweder kann ich das schaffen, einen Raum zu schaffen oder ein Werk zu schaffen, mit dem ich Verbindung herstellen kann oder Verbindung anbieten kann für andere. Mhm. Und ich kann mir versuchen, Tools und Tricks anzueignen, wie ich das so ein bisschen steuern kann, aber letztendlich geht es ja auch immer von beiden Seiten aus. Also dieses Kompetitive, dieser Wettbewerb, das ist oft irgendwie, es ist so so aufgepropft. Ich glaube, wir brauchen das eigentlich gar nicht, weil es geht um Verbindung und das ist was sehr genuin Menschliches und das ist auch ein menschliches Bedürfnis. Und also es kann funktionieren mit einem Menschen und es kann aber auch nicht funktionieren und beides ist okay. So.
Meinst du die Verbindung zu den Lesern?
Oder? Ja, auch. Letztendlich ja auch, ja. Natürlich. Also ich kann ja nur aus meiner Sicht Dinge bearbeiten und darstellen und erzählen, wo ich für mich schon eine Auswahl treffe und sage, dieser Aspekt ist mir wichtig, das möchte ich zeigen, das möchte ich vermitteln. Und natürlich kann ich mich sehr stark bemühen, dass das auch genau so irgendwie rausgeht an die Leute. Aber jeder, der auf der anderen Seite ist, der Kommunikation, bringt ja wiederum seine eigene Geschichte, sein eigenes Umfeld mit und erlebt unter Umständen zwar diese Verbindung, aber eine ganz andere Geschichte so. Und ich bin eher so ein, wie soll ich sagen, ich verstehe mich in der Wissenschaftskommunikation und aber auch als Autorin und Künstlerin bin ich so eine Brückenbauerin. So.
Mhm. Ja.
Aber wer da drüber laufen möchte, das entscheidet ja jeder selber.
Ja, absolut.
Und wie weit und, ne, und was die Leute da mitnehmen.
Jetzt warst du gerade bei der Brücke. Nun ist es ja so, dass du doch einen anderen Ausgangspunkt genommen hast an dieser Brücke. Du bist ja dann in die Biologie gegangen. Du hast dich dann für ein Biologiestudium entschieden. Wie kam es denn dazu?
Ja, das war eben, also dieses starke Interesse an der belebten Natur, die uns umgibt, das hat mich immer fasziniert. Ich habe immer irgendwelche Tiere mit nach Hause geschleppt. Ich habe meine Großeltern wahnsinnig gemacht. Ich habe meine Eltern wahnsinnig gemacht. Ich hatte immer irgendwie was dabei und war draußen unterwegs. Und es war auch so ein Ort, wo ich ganz viel Kraft schöpfen konnte und Ruhe schöpfen konnte. Und es hat mich auch in der Schule interessiert. Und dann habe ich gedacht, okay, das könnte vielleicht was Spannendes sein. Und dann habe ich mich beworben und habe eben Studienplatz bekommen in Freiburg und habe dann Biologie studiert und war auch total glücklich, weil es immer irgendwas Neues gab zu entdecken, zu lernen. Da habe ich gemerkt, okay, dieses sich Dinge erarbeiten, bis man an den Punkt kommt, an dem man wirklich so etwas durchsteigt und etwas begreift und das dann wiederum ableiten kann und auf andere Dinge anwenden kann, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Und sag mal, hat dir eigentlich jemand vor dem Biostudium gesagt oder wusstest du es schon vorher, dass man im Biostudium unheimlich viel zeichnen muss?
Nein, aber ich habe es natürlich sofort festgestellt, ne, bei den ersten Praktika, die man da gemacht hat und dann dachte ich, oh ja, okay, komm, ist gut.
Das ist echt krass, oder? Ich fand das nämlich wirklich ganz bemerkenswert und mir ist das natürlich auch leicht gefallen und ich habe das auch, also mir hat das auch immer total viel Spaß gemacht und ich habe das jetzt gerade kürzlich erst gemerkt, da war ich zeichnen im Botanischen Garten und habe gemerkt, das ist voll so ein Muscle Memory, ja. Ich habe irgendwie einen Stift in die Hand genommen, mit dem ich damals auch immer gezeichnet habe und habe halt losgelegt und ich war halt nicht mal in 5 Minuten fertig und das sah gut aus, fand ich. Und cool. Das ist halt echt krass, weil ich damals halt wirklich, ich musste so viel Schädel zeichnen und weiß ich alles für Strukturen und so. Das ist total drin geblieben, weiß nicht. Ist es bei dir auch so?
Ja, klar. Man muss halt nicht drüber nachdenken. Ne? Das ist wahrscheinlich das, was du meinst. Das läuft einfach so und du denkst, ach cool, läuft.
Ja, genau. Genau so.
Und was auch so schön ist an diesen naturwissenschaftlichen Zeichnungen, was natürlich vermutlich sehr, sehr viele Leute auch an den Rand der Verzweiflung treibt, ist aber, man lernt ja auch dieses genaue Hingucken. Und das Hingucken ist ja irgendwie auch so die Grundlage vom Zeichnen können. Ja. Also wirklich nochmal gucken lernen und hinschauen lernen und sich die Welt auch auf eine Art und Weise dann wahrnehmen, dass man es dann auch möglichst genau wiedergeben kann. Das fand ich auch immer sehr, sehr angenehm. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich auch beim Lernen und beim Erarbeiten von Inhalten immer auf dieses Zeichnerische, auf dieses Visualisieren zurückgegriffen habe. Sowieso schon für mich. Also ich habe quasi damals, als ich studiert habe, schon ständig Sketchnotes gemacht für mich. Und am Anfang ist es ja immer so sehr breit. Also ich habe auch komplett breit gefächert. Ich habe mir da ganz viele Fächer rausgesucht, die eigentlich jetzt nicht alle in die gleiche Richtung gehen und habe das auch total genossen, dass ich da wirklich mal so einen Rundumschlag machen konnte bei den Haupt- und Nebenfächern. Ja, und dann war es irgendwann Zeit, mein Diplom zu machen und ich wäre um ein Haar in die forensische Anthropologie gegangen. Das war nämlich mein nicht-biologisches Nebenfach. Und ich habe es geliebt. Ich dachte, ja, ich werde forensische Anthropologin und forsche in dem Bereich.
Für die, die es nicht wissen, was ist forensische Anthropologie?
Das sind die Leute, also ich habe biologische Anthropologie im Nebenfach studiert und das ist wiederum aufgefächert in die Leute, die eher im prähistorischen Kontext und im historischen Kontext arbeiten. Also wenn du als Archäologe dir zum Beispiel Wohnstätten und Hinterlassenschaften anschaust, dann sind die biologischen Anthropologen diejenigen, die zum Beispiel die menschlichen Überreste sich anschauen, Mumien, Knochen etc., die so Dinge machen wie Geschlechtsbestimmung, Altersbestimmung, sich anschauen, okay, welche Spuren hat das Leben hinterlassen an den Knochen.
Ja, mega spannend.
Total. Und im forensischen Bereich, dann geht es dann eher so in die Neuzeit, also zum Beispiel tatsächlich auch sowas wie Liegezeitbestimmung, wenn jemand gefunden wird oder wenn es darum geht, bei Unglücken wie damals zum Beispiel der Tsunami-Katastrophe, darum geht, die Leute zu identifizieren, damit die Angehörigen im Prinzip wieder jemanden haben, um den sie dann trauern können und dass sie mit dieser Trauerbewältigung anfangen können. Und das hat meine Professorin gemacht.
Ach, krass.
Und die hat an einer Methode geforscht zur Altersbestimmung anhand der Wachstumslinien im Zahnzement. Ja, und das fand ich mega. Also da wollte ich unbedingt hin und das ging nicht. Das hatte verschiedene Gründe in der Verwaltung mit der Universität. Die Biologen haben auch so ein bisschen gesagt, so, naja, also du hast ja bei uns dein Studium gemacht, dann bleib doch bitte auch bei uns. Und es hätte letztendlich wahrscheinlich geklappt, aber auch dort habe ich dann wieder, ja, habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich halt das. Und vielleicht dann später was anderes oder ich gehe vielleicht später wieder zurück und habe dann mein Diplom in Molekularbiologie gemacht.
Mhm. Oh, okay. Ach krass, okay. Ja. Also ist ja doch, also einerseits ähnlich, weil ich meine, auch in der Forensik nutzt man ja viele molekulare Methoden, aber trotzdem war es dann wahrscheinlich doch eine ganz andere Richtung, oder?
Ja. Oh, und die forensische Entomologie war für mich auch interessant, also quasi die Population von Verstorbenen, also von Leichen im Prinzip durch unterschiedliche Insekten oder eben andere Gliedertiere, genau. Fand ich alles sehr, sehr spannend damals. Hätte ich mir gut vorstellen können.
Da wärst du dann bei der Kriminalpathologie oder wie man das nennt, gelandet.
Vielleicht. Aber wie gesagt, also es gibt ja tatsächlich auch ganz viele unterschiedliche Betätigungsfelder, in denen man dann hätte arbeiten können.
Mhm. Ja.
Und es hat ja auch eine Sinnhaftigkeit, darum ging es mir auch, dass man wirklich den Leuten durch dieses Wissen helfen kann.
Mhm. Aber bei dir hat sich das dann doch ganz anders entwickelt. Also du bist dann wieder zurück zu deiner alten Leidenschaft gekehrt. Ging das dann so unmittelbar oder gab es da noch Zwischenstationen?
Ja, es kam dann die Diplomarbeit und das war ganz furchtbar. So dieser Forschungskontext, das ist ein sehr extrem kompetitiver Job. Es ist ein High-Performance-Job, der dir einiges abverlangt. Und auch so, also ich habe dann Experimente gemacht, die gingen über mehrere Wochen. Und dann nachdem diese 6-7 Wochen rum waren, habe ich erst die Ergebnisse sehen können und konnte sagen, okay, es hat nicht geklappt oder es hat geklappt. Man wusste, es gab 1000 Millionen Stellschrauben. Also sehr, sehr langwierig, sehr frustrierend, also hohes Frustrationspotenzial, gleichzeitig dieses hochkompetitive Umfeld. Und ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Also ich war echt kreuzunglücklich in dieser Zeit. Und was hat mir dabei geholfen, das irgendwie durchzuziehen? Das war das Zeichnen. Mhm. Ich habe zu der Zeit viel auf DeviantArt.
Mhm.
Ja. Diese Plattform kennt vielleicht die eine oder andere Person noch.
Na klar.
Sachen hochgeladen. Und dann haben mich tatsächlich, 2005 war das, glaube ich, die Jungs von Gizem angeschrieben über DeviantArt und haben gesagt, hey, wir wollen hier so ein Heft rausbringen mit ganz vielen unterschiedlichen ZeichnerInnen und wir haben deine Sachen gesehen und wir finden es total schön. Hast du nicht Lust, da mitzumachen?
Ach, cool.
Das habe ich tatsächlich gemacht. Und dann war ich da 2006 zum ersten Mal auf einer Comic-Messe und da hat sich mir diese Welt aufgetan und ich dachte, hallo, was passiert hier? Was ist denn das? Und ganz viele wundervolle Menschen kennengelernt, die dann relativ früh auch schon gesagt haben, so, ach Mensch, das ist echt irgendwie schön, was du machst und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass du in dem Bereich auch arbeiten kannst. Das hat mich bestärkt, sehr bestärkt, weil ich auch so unglücklich war. Und dann hat sich dieser Wunsch so langsam entwickelt. Ich habe mein Diplom fertig gemacht, ich habe alle meine Prüfungen abgelegt und habe dann gedacht, okay, ich probiere es jetzt einfach. Ich probiere es mal, diese zwei Dinge miteinander zu verbinden und mache mich selbstständig, damals als Illustratorin mit Schwerpunkt wissenschaftlicher Illustration oder Didaktik, Schulbuchillustration und sowas. Und das habe ich dann, 2009 habe ich im Prinzip angefangen und dann habe ich lange Zeit für Schulbuchverlage gearbeitet als reine Illustratorin und dann kam irgendwann eine Anfrage rein von der Helmholtz-Gemeinschaft, der Deutschen Forschungszentren. Die wollten einen Webcomic machen, einen monatlich erscheinenden Webcomic mit rund um alle Naturwissenschaften. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, das passt doch eigentlich ganz gut und habe da mal so einen Piloten quasi mir ausgedacht, weil ich dachte, das ist vielleicht aussagekräftiger, als wenn ich da irgendwie jetzt so ein Exposé schreibe und umständlich beschreibe, was ich machen will, zeige ich denen einmal, was ich so vorhab. Und ja, so ging es dann mit den Wissenschaftscomics los.
Das ist dann die Reihe Klar soweit gewesen, ne? Die ja dann
ganz genau.
6 Jahre lief, glaube
ich. Ja, 7 sogar. Genau, 2007, ja. Du kennst es ja, die Verträge sind immer befristet. Der erste Vertrag war befristet auf 3 Jahre. Dann haben sie das Projekt nochmal verlängert um 4 Jahre.
Ja, das ist dann trotzdem als so ein akademischer, ja, also trotzdem so in die akademische Welt eingebunden gewesen mit einem befristeten Vertrag, der dann abhing von irgendwelchen eingeworbenen Geldern oder so. Ja, krass. Ja, ich kenne das natürlich auch, ne, diese Strukturen, die dem so zugrunde liegen. Und deswegen weiß ich auch, dass das nicht so leicht ist. Also ich meine, wenn es um wissenschaftliche Illustrationen geht, dann gibt es diesen Begriff ja wirklich. Also der existiert ja und meint eigentlich wissenschaftliche Illustrationen in Fachpublikationen, ne? Also halt irgendwelche Zeichnungen von zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, eine neue Art zu beschreiben, keine Ahnung, irgend so eine Spinne oder irgend so ein Tierchen, ja, also aber bleiben wir mal bei irgendwelchen Gliedertieren, dann halt deren Beine, deren Füße und deren irgendwelche total abgefahrenen Strukturen und das sind ja eigentlich wissenschaftliche Illustrationen. Das jetzt mit Comics zu verbinden, ist ja zumindest in Deutschland eigentlich nicht so geläufig, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass das da vielleicht auch erstmal gar nicht so leicht gefallen ist, da zu zeigen, was man eigentlich macht, oder?
Ja, dafür war diese Serie Klar soweit tatsächlich super dankbar, weil auch die Wissenschaftskommunikationsszene in Deutschland nicht riesig groß ist. Und Helmholtz ist aber einfach ein großer Player in dieser Szene. Und der Redakteur, der das damals betreut hat, das war einfach so ein Herzensprojekt von ihm. Das war ihm wichtig und er hatte da Bock drauf. Das heißt, wir waren auch auf diversen Tagungen. Wir waren viel in Social Media präsent, also damals noch Twitter. Was war so ein bisschen so Dreh- und Angelpunkt einfach von dieser ganzen Geschichte. Das heißt, die Leute, auf die es ankam, haben relativ schnell irgendwie Wind davon bekommen, dass es das jetzt gibt, diese Wissenschaftscomics, und dass da jeden Monat eine neue Episode rauskommt. Gab auch immer mal wieder so Diskussionen um einzelne Themen oder so, und das war ja auch das, was wir anstoßen wollten. Und deswegen fiel das gar nicht so schwer. Wir haben dann auch mal Ausstellungen gemacht,
okay,
mit
cool,
den Comics, und da hat man dann schon gesehen, dass sehr viele Leute da durchaus begeistert rangehen. Dass es natürlich auch Leute gibt, die erreicht man mit dem Medium nicht, weil die was anderes brauchen, was anderes wollen, in anderen Sphären sich besser auskennen und unterwegs sind, und das ist auch völlig okay. Aber wir haben schon immer wieder gemerkt, dass die Leute gekommen sind und gesagt haben, hey, ich habe mit Physik eigentlich nichts am Hut, aber das hier, diese Geschichte, das finde ich total cool, das kann ich verstehen. Und deswegen war es ganz gut.
Ja, cool. Ich habe mich das auch total gefragt, oder beziehungsweise wir haben uns das im Vorfeld auch total gefragt. Comic ist ja nun doch also ein Medium, was in Deutschland zumindest als eher kindlich wahrgenommen wird, ne? Also es ist ja ein Medium, was eher Kinder ansprechen soll. Und das ist ja auch dieser Spruch, der dann irgendwann immer kommt, ja, lies doch mal ein richtiges Buch. Also Comics werden da allenfalls so als Vorstufe angesehen von vielen Menschen. Und deswegen ist das bei dir, finde ich, total interessant, weil du ja mit Comics knallharte Wissenschaftsthemen bearbeitest und erzählst und erklärst. Und gleichzeitig ist es aber auch wiederum so, dass deine Zeichnungen, die sind ja auch einfach im Sinne von, die sind total gut zu lesen, total gut zu verstehen. Die sind einfach total eingängig, finde ich. Also man findet da schnell einen Zugang zu. Und manchmal habe ich mich gefragt, ob das vielleicht so ein Trugschluss ist, oder hast du da schon mal so Erfahrungen gemacht, dass Leute gesagt haben, ach, naja, ist ja eigentlich eher was für Kinder. Moment, worum geht's denn hier? Ach, ist ja doch ganz interessant oder so.
Ja. Also das ist tatsächlich Fluch und Segen zugleich, weil es genau das ist, so wie du es beschrieben hast, ist ein niedrigschwelliges Medium. Niedrigschwelliges Medium heißt, es gibt wenig Berührungsängste, und das ist uns auch wichtig. Das ist ja diese Brücke, die wir bauen. Wir sagen so, hey, wir haben hier einen lustigen Comic mit lustigen Figuren, schau doch mal rein, haha. Und übrigens lernst du auch, wie ein Teilchenbeschleuniger funktioniert. Vielleicht mal unverbindlich die Geschichte lesen. Und gleichzeitig ist, es wird in jedem Interview kommt, so, ja, das ist ja so süß und das ist ja so bunt, das ist ja eigentlich eher was für Kinder. Und dann sind so, nee, ist es nicht. Es ist nicht nur für Kinder. Es ist auch, man kann es auch immer für Kinder lesen. Also wir haben dieses wunderbare Medium, mit dem wir ganz viele unterschiedliche Level, ganz viele unterschiedliche Personen ansprechen können. Und trotzdem kann jede für sich das rausziehen, was zu ihrem Level einfach passt. So, ich kann viele dieser Comics mit meinen Kindern lesen, aber ich werde das auch als Forschender oder Forschende aus dem Fach lesen können und mich gut unterhalten fühlen, weil, also ihr macht ja selber Comics, ihr wisst, mit welchen Sachen man da spielen kann, was man da alles reinstecken kann, was jemand, der den Kontext nicht hat, einfach überlesen würde als Hintergrundinfo und jemand, der es versteht, lacht sich darüber kaputt. Also das Medium hat so eine schöne Vielschichtigkeit und das geht weit darüber hinaus, dass es einfach nur ein Kindermedium ist.
Ich habe mir die Comics natürlich angeschaut, die Helmholtz-Comics, die du gemacht hast und so vordergründig mag man, wenn man sie vielleicht zum ersten Mal sieht, vielleicht schon denken, dass man sagt, ach, das sieht ja so einfach, so kindlich aus, so bunt. Aber wie du es halt beschreibst und was der Vorteil ist von dieser Form der Ansprache, dass du die Sachen erklärt bekommst, ohne dass du es merkst eigentlich. Also du hast ja nicht das Gefühl, dass du hier eine wissenschaftliche Abhandlung liest, sondern du hast diese, wie du sagst, niedrigschwellige Geschichte. Also es gibt nicht so dieses, oh Gott, jetzt hier sind 18 Seiten eng bedruckt mit Text, ohne Bilder oder so, ja, sondern du hast halt einfach einen kompakten kleinen Comic, den du online auch oder auf deinem Handy irgendwie abrufen kannst und kannst dir eigentlich so das Wichtigste über die mRNA-Impfung oder so erklären lassen in 5 oder 6 Bildern. Und hast vielleicht, wenn ich mich jetzt versuche reinzuversetzen in eine Person, die mit Comics nicht so viel am Hut hat, ach, ich gucke mir hier gerade einen Comic an, was mache ich hier eigentlich? Aber du kriegst es erklärt. Also du bist am Schluss an dem Punkt, so funktioniert das also. Und das ist ja das Ziel.
Ja, aber du hattest jetzt gerade auch schon von dem Teilchenbeschleuniger gesprochen. Das ist ja ein Forschungsprojekt gewesen, das war am DESY, glaube ich, ansässig. Ne? Mhm. Also das ist dieser Deutsche Elektronen-Synchrotron-Ring in Hamburg. Mhm. Mhm. Und da ging es um das Norovirus, ne? Was du jetzt wahrscheinlich gerade meintest. Also da hast du wahrscheinlich gerade dran gedacht. Und das ist ja, also es geht im Grunde, um es mal kurz zusammenzufassen, darum, dass dieses Norovirus in diesem Forschungsprojekt besser dargestellt wird, dass von dem also, dass da halt einfach Erkenntnisse gewonnen werden über seine Struktur, Oberflächenstruktur und gleichzeitig erklärst du aber nebenbei quasi, wie ein Teilchenbeschleuniger funktioniert. Du hast es eingebettet in so eine Influencer-Geschichte. Influencer, das ist auch so ein Wortspiel, was du machst, weil Norovirus ist ja, also wenn man es schon mal hatte, dann weiß man es. Es ist ein ganz fürchterliches Magen-Darm-Virus, also und fürchterlich, ich meine wirklich richtig fürchterlich, also es geht wirklich aus allen Richtungen, geht es raus, es ist kurz und heftig und immerhin ist man anschließend wohl für wenige Jahre immun dagegen und dann kann die nächste Welle kommen quasi. Und du hast es eingebettet halt in so eine Geschichte, dass das Norovirus gerne noch bekannter wäre und noch mehr Leute anstecken möchte oder beziehungsweise als das bekannteste ansteckende Virus wahrgenommen wird. Das ist ja trotzdem eine Geschichte, die total abstrakt ist und die ja mit dem Teilchenbeschleuniger mal so überhaupt gar nichts zu tun hat. Ja? Wie bist du denn auf diese Brücke gekommen? Also diese Brücke, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast, aber so eine Brücke muss man ja wirklich erstmal bauen.
Ja, ich hatte damals die leitende Forscherin von diesem Projekt, da ging es im Prinzip darum, diesen Laserstrahl, den man ja tatsächlich auch jetzt schon vorher schon natürlich benutzen konnte, um so kleine Strukturen darzustellen, zu koppeln mit einem anderen Versuchsaufbau, der es ermöglicht, biologisch aktive Proben zu untersuchen. Also da steckt eigentlich noch mal eine Ecke mehr Wissenschaft drin, die halt auch mega komplex ist. Und dafür haben sie Fördergelder bekommen und dann ist es häufig auch so, dass das irgendwie auch so ein bisschen an den Kommunikationsauftrag gekoppelt ist. Und die haben gesagt, wir möchten gerne einen Comic machen. Und die Charlotte Utrecht, die dieses Projekt eben leitet, die hat schon Science Slams gemacht, also aktive Science Slammerin. Und dann habe ich von ihr und dem Kommunikationsteam, weiß gar nicht, ob das direkt vom DESY war, erinnere ich gerade nicht genau, ein sehr, sehr ausführliches Briefing bekommen, was sehr unüblich ist. Also die haben sich im Vorfeld schon Gedanken gemacht, so was wollen wir kommunizieren, wie wollen wir es kommunizieren. Und die hatten sogar 3 mögliche Szenarien drin. Ein Szenario war ausgehend von den Forschenden, also Forschende als Hauptfiguren, was oft gemacht wird und deswegen auch so ein bisschen, also na, ist so ein gefährliches Ding, weil es kann sehr schnell sehr belehrend und langweilig werden. zweites Szenario war, ich glaube, irgendwie von normalen Leuten aus der Bevölkerung aus. Drittes war irgendwie so, ja, wir machen einen anderen Take, wir machen Teilchen zu Protagonisten. Und sie haben eigentlich tendiert zu dieser Geschichte, ja, wir erzählen die Geschichte der Forschenden. Und ich habe gesagt, hey, wie wäre es denn, wenn wir es andersrum machen? Also ich habe wirklich von vornherein gedacht, so, ja klar, wir müssen diesen, was auch immer für ein Virus wir nehmen, aber darum muss es gehen, weil das ist unerwartet, das ist irgendwie was Leute, also wir können den Leuten etwas zeigen, was man ja im Normalfall einfach nicht sehen kann. Und darum geht es ja. Und irgendwie war diese Idee sofort da. Ich habe so ein bisschen rumgekritzelt und ich habe gedacht, klar, das ist ein Virus und der ist dann Influencer und so, weil das ist ja auch ein Thema, was irgendwie gesellschaftlich, also wo man einfach viele Leute mit abholen kann, mit ihren Alltagserfahrungen, Social Media. Und was so unerwartet ist, dass es sofort ganz viel Neugierde weckt im Idealfall. Und deswegen habe ich das vorgeschlagen und wollte es gerne so machen. Und Norovirus, das war tatsächlich damals mitten in der Pandemie. Und die Wahl fiel auf Norovirus, weil es auch ein Virus ist, mit dem leider durchaus auch viele Leute schon Erfahrungen gemacht haben, was aber eben explizit nicht das Coronavirus ist, weil das war zu dem Zeitpunkt schon sehr verbrannt.
Ja, klar. Dieses Virus, Norovirus, ist ja trotzdem immer noch ein ansatzweise biologisches Thema. Es geht ja trotzdem um die belebte Umwelt. Trotzdem verarbeitest du ja auch komplett andere Themen, die jetzt gar nichts mit deinem ursprünglichen Fachwissen zu tun haben, sage ich mal. Das heißt, du musst ja dann doch immer noch irgendwelche anderen Sachen raufschaffen. Wie ist sowas denn für dich? Ich finde sowas immer total anstrengend und mache deswegen sowas eigentlich gar nicht mehr. Aber bei mir ist, glaube ich, auch einfach das Spektrum noch ein bisschen breiter an Medien, für die ich halt arbeite.
Mhm. Mir macht das eigentlich total viel Spaß, weil es irgendwie so dieses, also ich mache halt einfach Cherrypicking. Also zum einen, wenn ich eine Anfrage kriege, dann treffe ich mich mit den Leuten vorab und das ist ja auch, das sind ja lange Zeiträume, in denen wir dann zusammenarbeiten. Also auch so ein Norovirus-Comic, der ja eigentlich nur, ich glaube, 12 Seiten lang oder kurz ist,
ja, stimmt.
Das ist nicht so braucht lange, ne? Dann in der Produktion schon, also wir haben ein Jahr dran gearbeitet. Vom ersten Treffen bis zu dem fertigen Heft. Also das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass natürlich alle, die in so einem Team drin sind, auch mit anderen Dingen beschäftigt sind. Aber das ist so der Zeitraum, so 6 bis 12 Monate, in denen passiert das. Das heißt, ich treffe mich mit den Leuten, ich spreche ein bisschen, ich versuche rauszukriegen, so wie sind die drauf, was brauchen die, was wollen die? Und dann ist es mir immer ganz wichtig, dass ich tatsächlich aus den jeweiligen Feldern mindestens eine Ansprechpartnerin habe, also Leute, bei denen ich auch ganz konkret nachfragen kann, die mir auch Dinge erklären können, die mir sagen können, das hast du dir jetzt richtig erarbeitet, ja, das können wir so zeigen oder nee, hier müssen wir noch was verändern. Und dann muss ich sagen, wenn ich merke, die Leute sind begeistert von ihrem Ding und die können mir so ein, zwei Anhaltspunkte geben, ich frage auch ganz, ganz oft so, was ist denn für dich der Kern von diesem Ganzen, so warum machst du das? Und ausschlaggebend ist irgendwie so diese Begeisterung. Wenn die überspringt, dann wird das Thema interessant und dann wird auch das sich einarbeiten interessant. Und ich fange dann mit den Aspekten an, die mich persönlich am meisten reizen und dann geht es immer so weiter. Und irgendwann, glaube ich, ist es fast so, das kannst du mir jedes Thema vorsetzen. Wenn ich mich lang genug damit auseinandergesetzt habe, dann finde ich das total spannend. Und dann habe ich also einen riesigen Boost an Informationen, einen riesigen Eisberg. Ich benutze nur einen ganz kleinen Teil davon. Aber ja, ich versuche das wirklich so zu durchdringen, dass ich mir selber auch dann zutraue, das visuell erklären zu können.
Mhm. Aber das braucht ja auch immer total viel Zeit, oder? Also mir das immer so, also mir geht es halt einfach so, wenn ich so eine Recherche habe, die halt ein Thema betrifft, das halt überhaupt nicht biologisch ist oder so, dann brauche ich dafür einfach unheimlich lange und deswegen mache ich das eigentlich vor allem auch nicht.
Ja, das stimmt. Es braucht wahnsinnig lange. Es ist eigentlich so der herausforderndste Teil, weil man ja noch gar nichts geschafft hat. Und auch wenn man diese ganze Recherchearbeit gemacht hat, hat man ja im Prinzip noch gar nichts geschafft, was sichtbar wäre. Und dann kommen ja noch ganz viele Schritte hinten dran. Dann muss ich ja noch einen Plot mir ausdenken. Dann muss ich Figuren entwickeln. Dann muss ich eine Geschichte, ein Drehbuch schreiben. Dann muss ich das Ganze auch noch zeichnen. Und also ich glaube, das ist tatsächlich schon der kritischste Punkt in so einem Projekt, weil man sehr viel Disziplin an den Tag legen muss, um sich selber im Zaum zu halten und nicht komplett entweder alles wegzuschieben oder total zu verzweifeln.
Das heißt also, wenn man den Comic dann so sieht, dann nach dem, was du jetzt geschildert hast, scheint das ja dann das Zeichnen an sich eigentlich noch der geringste Teil der Arbeit zu sein, oder?
Ja, also.
Oder wie würdest du da so die Aufteilung sehen etwa?
Meinst du vom Zeitaufwand her?
Ja, genau.
Ja, also ich habe mir da so einen kleinen Workflow über die Jahre erarbeitet. Ich mache es meistens so, erstmal kommt die Recherche, das dauert relativ lange, man muss sich da auch mehrere Male abstimmen, bis man dann so, ne, also Kernbotschaften ausgearbeitet hat, bis man so einen Plot ausgearbeitet hat. Und dann mache ich es tatsächlich so, dass ich, wenn ich diesen Plot habe, einfach, weil es für mich persönlich wichtig ist, strukturiert ranzugehen, also ich muss wissen, wo die Reise hingeht, damit ich mir das in so kleine Häppchen unterteilen kann, weil kleine Häppchen kann ich bearbeiten, das große Ding auf einmal macht mir total viel Angst. Deswegen ist für mich wichtig, bei so Auftragsarbeiten relativ früh einfach so eine Plotstruktur zu haben. Die kann auch ganz grob sein, aber ich muss wissen, was sind so die Key Points in der Geschichte und wann passiert was, mit wem. Und dann fange ich an, dieses Drehbuch zu schreiben und mache immer parallel schon meine Scribbles dazu. Und das heißt, ich habe ganz viel von dieser konzeptionellen Arbeit, von dieser Visualisierungsarbeit, die habe ich eigentlich schon fertig. Also die gedankliche Auseinandersetzung damit, bevor das eigentliche Zeichnen anfängt. Das ist so der, sage ich mal, kognitiv herausfordernde Teil. Und das, was danach kommt, ist dann eher so das Handwerkliche, weil ich nehme tatsächlich einfach meine Scribbles, Thumbnails sind es im Prinzip. Ich mache dann, keine Ahnung, 10 Doppelseiten auf ein DIN A4-Blatt. Ich habe die komplette Geschichte schon einmal durchkonzipiert und skizziert. Ich fotografiere die ab, ziehe mir das groß und zeichne dann auf diese Fotos.
Okay.
Das heißt, es ist dann schon relativ fix und es geht dann wirklich eher so um dieses handwerkliche Umsetzen, um dieses Zeichnen, um die Detailarbeit. Da ändert sich im Detail hier und da was, aber an dem gesamten Konzept ändert sich dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr viel. Und deswegen, weil ich auch nicht so einen, sage ich jetzt mal, diffizilen, detaillierten Zeichenstil habe, ist dieser Teil bei mir relativ überschaubar von der Zeit her. Alles, was davor kommt, dauert wesentlich länger.
Und du arbeitest dann also digital?
Ja. Ja,
also bis dahin analog offenbar und dann.
Ja, genau. Also vorher natürlich diese Sketches, weil du sagtest, du fotografierst die ab. Und darauf, also du nimmst es direkt als Vorzeichnung, habe ich das richtig verstanden?
Ah, okay. Genau. Ich ziehe das dann hoch, das geht ja problemlos. Ich habe auch dann die ganze Panel-Aufteilung und alles habe ich dann im Prinzip schon grob vorgearbeitet. Ich weiß, wo die Sprechblasen hingehören. Ja.
Und das entsteht parallel zu deiner Recherchearbeit, oder?
Nee, das entsteht parallel zum Drehbuch. Also ich plotte die Geschichten gerne komplett durch. Dann habe ich Anfang, Mitte, Ende. Dann habe ich auch einen schönen Spannungsbogen. Das plane ich mir dann so durch. Und je nachdem, wie viele Seiten das Endprodukt haben soll, überlege ich dann schon, okay, wie viele Szenen brauche ich denn? Was muss denn hier passieren, damit die Figuren sich so entwickeln können, wie sie sich entwickeln sollen, damit die Handlung so vorangetrieben werden kann, wie wir sie brauchen, so dass es halt auch irgendwie spannend ist. Wo kommen die Science-Bits rein? Also wo können wir tatsächlich Tempo rausnehmen und eher zeigen und erklären? Ja, das ist so die Grobstruktur. Und es geht eigentlich in Schritten immer vom ganz, ganz Groben zum immer Feineren. Und wenn ich dann zum Drehbuch komme, wo es wirklich darum geht, einzelne Szenen auszuarbeiten, Dialoge reinzubringen, Erklärung reinzubringen, dann mache ich parallel immer schon auch die Visualisierung.
Was war denn eigentlich so das Schwierigste für dich, was du bisher so darstellen musstest oder angefragt wurdest?
Ich kann mich an eine Folge von Klar soweit erinnern, die unfassbar schwierig war, weil mehrere Faktoren zusammengespielt haben. Also da hat mich mein Redakteur hat mir so ein Paper geschickt von einem französischen, ich glaube Systembiologen, der aber ein mathematisches Paper veröffentlicht hatte und hat gesagt, hier guck mal, da geht's um die Farbzahl der Ebene, darüber könnten wir auch mal einen Comic machen.
Was?
Was bitte?
Die Farbzahl der Ebene. Wisst ihr etwa nicht, was das ist? Ich wusste es auch nicht. Es ist ein mathematisches Problem. Es geht darum, die exakte Zahl an Farben zu bestimmen, die man braucht, damit man eine Fläche füllen kann mit farbigen Feldern, sodass sich niemals gleichfarbige Felder berühren.
Ach, ich glaube, das habe ich schon mal gehört.
Es klingt wahnsinnig einfach, aber man knobelt daran schon, ich glaube, seit mindestens 70 Jahren knobeln die Leute daran rum und haben es bisher nie geschafft, diese exakte Zahl zu definieren, sondern es gibt eine Untergrenze und es gibt eine Obergrenze, logischerweise.
Also es geht zum Beispiel, das ist so ein Problem, was man hat, wenn man zum Beispiel auf einem Globus die Länder mit Farben füllen möchte, ne? Wenn man die anmalen möchte. Wie wenige Farben braucht man eigentlich, um eine Landkarte Karte zum Beispiel auszumalen. Sind das dann nur 2 oder 3? Aber es dürfen halt niemals gleichfarbige Felder aneinander liegen.
Ja, aber dann ist doch die, also irgendwas muss ja vorgegeben sein. Also entweder die Größe dieser Fläche oder die Anzahl der Felder oder wie kann man sich das vorstellen? Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Fläche von 5x5 Zentimetern und ich teile das in, keine Ahnung, 5x5 Pixel, also 25 Pixel, dann könnte ich doch jetzt, blöd wie ich bin, sagen, ich nehme einfach 25 verschiedene Farben. Oder, aber was ist das Problem dabei?
Das Problem ist, also ich habe das jetzt auch schon einige Jahre, also mindestens 10 Jahre her, dass wir diese Geschichte gemacht haben.
Ja.
Das Problem ist, dass man es nicht genau benennen kann. Also wie Caro gesagt hat, das ist halt zum Beispiel in der Anwendung interessant. Es ist letztendlich, fing es an als Fragestellung und dann hat man angefangen da zu überlegen und zu reduzieren und hat festgestellt, oh, wir können diese Frage ja nicht exakt beantworten. Und so entsteht dann ein Problem, an dem man sich dann immer wieder probiert. Und dieses Paper, ich erzähle es jetzt wirklich nur so aus dem Gedächtnis, es ist einfach hängen geblieben, weil diese Geschichte rund um diesen Comic so absurd ist. Und dieser Mensch, was der gemacht hat, war, der hatte halt an der Uni nichts zu tun. Es war Weihnachten, die Uni war 2 Wochen lang zu. Der hat dann Graphen konstruiert und quasi einen empirischen Ansatz genutzt. Das heißt, er hat einfach so lange nach ganz speziellen Regeln den Computer Graphen konstruieren lassen, bis es irgendwann geklappt hat. Und dann hat er da so einen Algorithmus drüber laufen lassen, wenn ich mich richtig erinnere, und hat ihm den Auftrag gegeben, so färbe diesen Graphen mit einer fixen Zahl, also von der Untergrenze her, mit einer fixen Zahl von Farben ein. Und dann hat der Computer irgendwann gesagt, dieser Auftrag, das funktioniert nicht. Ich kann diese Aufgabe nicht lösen. Und so konnte er diese eine Zahl aus dem Pool von, ich glaube, 4 oder 5 möglichen Zahlen. Ihr könnt es ja in den Shownotes verlinken, den Comic.
Ja, das machen wir.
Da müssen wir jetzt nicht nachgucken. Diese Zahl konnte er ausschließen. So. Und er hat also quasi das Fenster an möglichen Zahlen eingeengt, indem er einen recht unüblichen Ansatz genommen hat durch diese
Probieren.
Durch dieses Ausprobieren. Ne? So wie man ja normalerweise Experimente macht in den Naturwissenschaften, wo man sagt, okay, ich habe hier ein Setup, ich habe eine Hypothese, ich überlege mir eine Kontrolle und ich mache jetzt ganz viele Experimente unter ganz vielen unterschiedlichen Bedingungen und bewerte dann die Ergebnisse, die dabei rauskommen. Und erst durch dieses Probieren und durch die Zahl der Experimente und Durchläufe kommt man ja überhaupt erst zu Ergebnissen, die man dann wiederum statistisch auswerten kann und sagen kann, okay, ist wahrscheinlich so und ist unwahrscheinlich so und nähert sich an. Also, um das mal irgendwie wieder zurückzubringen auf die eigentliche Frage. Es ist Mathematik. Es ist ein komplett abgefahrener Ansatz. Es ist irgendwie so Graphentheorie und nichts davon. Mit nichts davon habe ich vorher irgendwie wirklich große Berührungspunkte gehabt. Dazu kommt noch ein Missverständnis, was zwischen uns beiden dann entstand, weil er wollte eigentlich, lass uns doch mal dieses Problem erklären, dieses klassische mathematische Problem, das wäre doch ganz nett. So. Und ich dachte, oh, ich soll jetzt einen Comic machen über dieses Paper und warum das jetzt irgendwie so besonders ist.
Oh Gott, ja. Yeah.
So, dann habe ich dieses Originalding mir durchgelesen und ich weiß nicht, wie oft ich es gelesen habe. Wirklich, wirklich oft mir durchgelesen. Irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich dachte, okay, ich glaube, ich habe ungefähr verstanden, was die gemacht haben und was so der Point ist von diesem Ganzen. Dann habe ich bei ganz vielen WissenschaftsjournalistInnen nachgefragt, die auch dieses Thema bearbeitet haben in Artikeln, haben gesagt, Leute, also ich hänge an diesem Punkt. Habt ihr das verstanden? Und die Antwort war meistens so, nee, so habe ich das nicht verstanden, aber ich habe da jetzt auch nicht weil. Und ich so, okay, ja, danke. Und dann habe ich mir irgendeine Geschichte ausgedacht und habe ihm das Skript geschickt und dann klingelt mein Telefon und er so, Vero, entschuldige mal, aber ich verstehe kein Wort von dem, was du geschrieben hast. Ich habe gedacht,
Wer hat angerufen?
Mein Redakteur hat angerufen, nachdem ich dann mich eingewurschtelt hatte und diese für mich hochkomplexe Thema irgendwie versucht habe zu verarbeiten. Und er so, ich dachte, wir machen einen Comic über die Farbzahl der Ebene. Und ich so, scheiße. Ja, aber jetzt habe ich da schon so viel Zeit reingeschickt und ich will das jetzt, also ich will jetzt über dieses Paper einen Comic machen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen es so. Wir nehmen diese Kernelemente, indem wir visuell zeigen, wie das funktioniert, so einen Graphen zu bauen und was eigentlich so der Hack daran war, der Kniff, den dieser Mensch angewendet hat. Aber wir stricken so eine Crime-Noir-Geschichte drumherum. Eigentlich ist es so eine Ich-Erzähler, so ganz mit so auch ganz platten, abgedroschenen Texten, stilistisch dann so ein bisschen an Sin City angelehnt. Und der ist auf der Suche nach diesem einen Superverbrecher. Und er hat es schon irgendwie eingegrenzt auf 5 Verdächtige. aber er weiß nicht, wer davon das ist. Und dann geht es so langsam über in diesen Mathematikteil. Und am Ende geht man wieder zurück zu dem Typ, zu diesem Privatdetektiv und sagt so, hey, dich kann ich von der Liste streichen. Haha. Und am Ende stirbt er.
Hast du Kontakt gehabt zu dem Forscher selbst, zu dem Mathematiker?
Nee, hatte ich nicht. Ah, okay. Nee. Weil er hat es ja einfach nur zum Spaß gemacht. Er ist ja gar kein Mathematiker. Nee. Der hat zum Spaß mal, er hat so Algographentheorie mache ich. Ich habe hier auch so Graphen. Ich baue mal da was, mal gucken, ob es funktioniert. Dann hat es tatsächlich funktioniert und alle waren so, was ist hier passiert? Und das Learning aus dieser ganzen Klar-Soweit-Geschichte war einfach ganz klar, dass ich gesagt habe, es ist nur vertretbar und auch machbar, wenn ich tatsächlich Kontakt habe zu Forschenden, die direkt aus dem Bereich kommen. Denn in dem Setting, wie wir damals gearbeitet haben, war das rein zeitlich, wenn jeden Monat ein neuer Comic erscheinen soll und auch budgettechnisch überhaupt nicht drin. Das heißt, wir haben da im Prinzip im Zweierteam immer so uns die Bälle ein bisschen hin und her gespielt und diese Comics gemacht. Und wenn wir Glück hatten, konnten wir dann noch kurz jemanden drüber lesen lassen, der dann gesagt hat, jo oder nein. Aber im Prinzip war das schon so ein bisschen schwierig dann bei manchen Themen einfach.
Ja, Science. Genau. Ja, nee, krass, also genau. Ingo, nur ganz kurz als Fußnote, ne? Es geht ja nicht darum, 25 Felder mit 25 Farben auszufüllen, sondern es geht darum, die geringste Zahl zu finden an Farben.
Das ist mir jetzt auch aufgegangen, okay. Ja. Und ich würde sogar sagen, ich verstehe auch den praktischen Anwendungszweck. Zum Beispiel, weil ich mache ja relativ viel 3D, also ich baue digitale Modelle und so auch für meine Comics teilweise. Und du musst manchmal diese Modelle in Einzelteile zerlegen und das kannst du manchmal auch so automatisiert machen und die werden dann automatisch eingefärbt, ja, um dieses Modell halt einfach ein bisschen übersichtlicher zu machen, sodass du das halt aufteilst, aber das halt natürlich nicht händisch machen willst oder kannst, weil es sich dabei um hunderte von Teilen handelt oder so.
Das ist genau die Anwendung, ja. Ich finde es halt, das ist halt genau das, was ich meinte. Also, dass man dann halt manchmal so echt dermaßen auf dem Schlauch steht und denkt, ich bin auf einem komplett anderen Planeten gelandet und habe keine Ahnung, wie irgendwie Atmen funktioniert oder so. Und dann sollst du es auch noch jemandem erklären. Ja, also I feel you. Sag mal, aber du hast jetzt gerade schon gesagt, Auftragsarbeiten, du machst mittlerweile ja auch so Bücher, die du illustrierst aus dem Kosmos Verlag, sind diverse mit deinen tollen Bildern mittlerweile schon erschienen. Das fing, glaube ich, sogar an mit Birding für Ahnungslose, wenn ich richtig informiert bin. Und dann kamen noch ein paar nach. Machst du denn jetzt eigentlich überhaupt noch so private Projekte? Also ich meine, kommst du überhaupt noch dazu, auch andere Sachen noch zu machen?
Also mit privaten Projekten meinst du nicht wissenschaftliche Comics, oder?
Genau, oder Sachen, die halt so dein persönliches Interesse sind, also wo du deine persönlichen Interessen verfolgst. Wobei das natürlich dann auch Wissenschaft ist, nehme ich mal an.
Ja, also ich habe jetzt gerade ein neues Projekt angefangen mit einem Autor, Zeichner. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, das ist wirklich einfach nur so ein Spaß. Also ich will jetzt nicht sagen Spaß oder Hobby-Ding, weil das ist es nicht. Das wird auch bei einem Verlag erscheinen. Das ist auch ein Buch, wo Arbeit drin steckt etc. Aber es ist jetzt nicht so dieses, oh, ich mache das jetzt, um meine Miete zu finanzieren oder ich brauche jetzt dieses Projekt. Das ist also wirklich ein, ja, wie nennt man das dann? Ist es ein Luxusprojekt?
Oder einfach ein Herzensprojekt.
Ein Herzensprojekt, genau. Ansonsten sind meine Herzensprojekte tatsächlich eher so außerhalb vom Zeichentisch zu finden. Denn ich finde, man verbringt da ja dann doch im Laufe des Tages sehr, sehr viel Zeit.
Wem sagst du das?
Ja, und rostet so ein bisschen in bedenklichen Körperhaltungen vor sich hin. Deswegen brauche ich den Ausgleich eher dahingehend, dass ich sage, okay, ich gehe raus, ich treffe mich mit Leuten, ich bin wahnsinnig viel in der Natur, weil wir hier einfach auch so schön wohnen, direkt am Waldrand und tanke da auf oder tausche mich aus, gehe in Ausstellungen, guck einfach, dass auch was reinkommt. Also ich merke schon, das ist ein Job, wo man viel rausgibt an Kreativität, an Gestaltung, an Output. Und deswegen ist die Balance zu finden, hat für mich eher was damit zu tun, so was tue ich denn auch rein. Ich habe das Bedürfnis dann tatsächlich auch eher weniger, dass ich sage, oh, ich muss mich jetzt irgendwie abends zum Entspannen nochmal hinsetzen, nochmal zeichnen oder irgendwie so, dann lese ich lieber was.
Und dieses Projekt, da darfst du noch nicht so viel erzählen, nehme ich an. Oder?
Ja, das steckt jetzt echt noch in den Kinderschuhen, deswegen.
Okay.
Also ich würde uns beiden einfach die Freiheit lassen, dass wir da noch ein bisschen dran rumdenken können. Genau. Ja.
Na, wir werden es erfahren, auf jeden Fall.
Eben.
Vero, wir fragen immer am Ende jeder Folge unsere Gäste nach einem Zeichentipp, der ihnen selbst sehr viel weitergeholfen hat oder den sie gerne weitervergeben. Und deshalb auch an dich die Frage, was ist denn für dich ein richtig, richtig guter Zeichentipp?
Also das, was ich meinen Studierenden immer sage, weil ich ja auch das Glück habe, dass ich Wissenschaftscomics unterrichten darf an der Uni in Luxemburg und am Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation, ist, dass das Scheitern dazugehört. Und nicht nur, dass es dazugehört zum kreativen Prozess, und zwar zu jeder einzelnen Phase des kreativen Prozesses, sondern ich nenne das immer die 80% Scheißregel. Also stellt euch darauf ein, dass 80% von dem, was ihr rausgebt, was ihr produziert, was ihr zeichnet, was ihr schreibt, was euch einfällt, einfach totaler Rotz ist. Und das ist aber notwendig. Also der Rotz muss raus, weil einfach durch dieses Machen und das da rausbringen und sich da durcharbeiten, kommt man irgendwann an den Punkt zu den letzten 20%, die nicht mehr ganz so scheiße sind. Aber in diesen 20%, da ist dann die eine gute Idee, die eine tolle Zeichnung, der Augenöffner, mit dem man weiterarbeiten kann, der steckt da drin. An den komme ich aber nicht ran. Und deswegen ist es, hey, embrace the shit. Ne? Weil das ist letztendlich, das ist der Weg zur guten Zeichnung oder zur guten Idee.
Super.
Es hilft mir wahnsinnig, weil man hat ja, also ihr werdet es kennen, man hat so unfassbar große Ansprüche oft an sich selber und es muss sitzen und dann machst du das. Und manchmal ist ja auch einfach nicht der richtige Zeitpunkt.
Ja, ja, total. Ne? Also ja. Ich würde dir 100% zustimmen, absolut. Und es ist ja auch, aber auch, wie du sagst, es ist ja auch Tagesform. Ich habe gestern zum Beispiel ein Panel, was total aufwendig war, komplett gelöscht und nochmal neu angefangen, weil es war irre viel Arbeit, aber es war einfach nur noch nicht das, was ich eigentlich wollte. Und beim zweiten Mal ging es dann besser. Aber es ist wirklich Tagesform auch manchmal, ja. Ist es immer 80-20 oder?
Es ist mindestens 80-20. Also ich finde schon, man muss da auch so realistisch und so hart sein und sagen, dass der Großteil von dem, was man macht, einfach nicht gut ist.
Ist das die Farbzahl der Ebene? Die Shit-Zahl der Ebene?
Also ist ja zumindest meine persönliche Erfahrung, dass es einfach, es braucht eine Gelassenheit. Es braucht eine Gelassenheit im Umgang mit dem eigenen Output. Dieses Bewusstsein gibt mir einfach wahnsinnig viel Gelassenheit, dass ich nicht versuche, mich zu zwingen, in möglichst kurzer Zeit möglichst gut und effektiv zu sein, sondern dass ich es mache, dass ich kontinuierlich dabei bleibe, dass ich auch mal tatsächlich mir sage, okay, das wird jetzt gerade nichts, ich mache mal kurz eine halbe Stunde irgendwas anderes, Kopf wieder frei kriegen, setze ich mich nochmal an, das gehört ja alles dazu. Aber dass ich nicht von mir erwarte, nur weil ich das jetzt schon ganz oft gemacht habe und meistens war es dann ziemlich gut in meinen Augen, dass das dann automatisch immer auch so sein muss und dass ich automatisch immer an dem Level anknüpfe, bei dem ich bei einem anderen Projekt oder vielleicht auch diesem Projekt, aber an einem anderen Tag aufgehört habe. Das ist halt nicht so. Darum geht es eher so.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Vero, dass du uns da Einblick verschafft hast und auch nochmal für diesen ermutigenden Tipp.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war mir eine große, große Freude, mit euch zu schnacken.
Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit, Vero, und bis bald. Mach's gut.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.